Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Stadtlabor. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke, in der Technik Maria Bisaljeva. Bei uns heute zu Gast Gabriela Wolf. Farbige Räume, schöne Träume. So ist ein Beitrag von Maria Bisaljeva in der aktuellen Ausgabe des Stadtzeit Kassel Magazins überschrieben. In dem Text geht es darum, dass du, Gabriela, mit heilungsfördernder Farbgestaltung Kranken- und Pflegezimmer in Wohlfühlorte verwandelst. Wie machst du das?
Das ist natürlich ein breites Feld. Wie mache ich das? Hallo Klaus, erstmal. Ich habe eben wieder so gedacht, als wir ich den in den Text reinlesen durfte von Maria, habe ich gedacht, schöne Räume, farbige Träume wäre auch schön. So, weil das Schöne ist, wenn wir uns alles schöne Träume gestalten können. Also gruselige Träume möchten wir ja nicht. Und vieles ist aber eben ein bisschen albtraumhaft in mancher Situation.
Beschreib doch mal oder versuch doch mal zu beschreiben, wie du dich annäherst. Also das ist ja jetzt eine große Frage gewesen, ne, die ich gestellt habe. Wie gehst du halt heran? Es geht um Räume, es geht um die Gestaltung von Räumen, es geht um die Wahrnehmung von Farbe und die Wirkung von Farbe, ja. Und wie machst du das, wenn du tatsächlich dann einen Raum vor dir hast, der gestaltet werden möchte?
Ich nehme mir Zeit. Der wesentliche Punkt ist, dass ich mir Zeit nehme. Also früher, am Anfang meiner Selbstständigkeit, war es natürlich so, dass ich mir viel Druck gemacht habe und dann war ich, müsste das so schnell oder hinkriegen und so. Und inzwischen ist es aber so, dass ich weiß, ich muss mich einspüren. Der Punkt ist, so ein Raum hat eine eigene Dynamik erstmal, nur der Raum an sich. Ne? Da sind Türen drin vorhanden, da ist Licht beziehungsweise künstliches Licht und natürliches Licht. Ne? Da verändern sich über den Tag, verändert sich die Raumsituation permanent. Und dann kommen die Menschen, die da drin sich bewegen. Und die bewegen sich halt so in dem Raum, dass es wechselseitig ist im Prinzip. Ne? Die haben eine bestimmte Stimmung oder haben eine bestimmte Ausstrahlung und dadurch passiert auch was mit der räumlichen Wahrnehmung, sage ich mal, wenn man da drin sitzt jetzt, also mit mir, wenn ich da als Beobachterin stehe und sage, okay, ich spüre jetzt erstmal den Raum, dann achte ich darauf, wie bewegen sich die Menschen in dem Raum. Ne? Was passiert mit dem Raum an sich? Wie wirkt er auf mich? Je nachdem, wie viel Zeit ich dann auch wirklich habe, mit dem Licht, also zu gucken mit dem Tageslicht, wie verändert sich das Licht, ne, wenn es bewölkt ist und man muss das Licht anmachen, was ist dann eigentlich? Welche Türen gehen wohin? Wo kommen die Menschen her aus den Türen? Was passiert dahinter? Und dann eben noch, wie ist die Stimmung in diesem Raum?
Ist so ein Raum neutral? Wenn du jetzt in so einen Raum reinkommst, ne, also so und du näherst dich da an, weil du hast ja gesagt, also den Raum zu erspüren oder dich einzuspüren in diesen Raum. Ist das irgendwie was Neutrales, wenn man da reingeht, oder kriegst du sofort ein Gefühl dafür, was da ist, wie ein Raum ist?
Ja. Also ich kann da gar nichts mehr machen. Im Prinzip gehe ich in jeden Raum immer, auch hier, wenn ich hier reinkomme, nehme ich sofort wahr, was hier.
Okay, könntest du da vielleicht mal, also ein Beispiel aus deiner Praxis, aus deiner Arbeit, wo du mal dir jetzt innerlich vor Augen führst, einen Raum, wo du das gemacht hast, vielleicht in einer Pflegeeinrichtung, in einem Krankenhaus, ne, und was ist da passiert, was war da und wie bist du dann zu deinen Lösungen gekommen?
Das jetzt ohne, ja, okay. Also was ich zuletzt jetzt hatte, also im Moment passiert ja sehr wenig in meinem Bereich. Ich arbeite ja im Gesundheitsbereich in allen möglichen Einrichtungen, das heißt entweder in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen oder aber in Kindergärten oder wie auch immer. Und in Pflegeeinrichtungen ist es natürlich derzeit zur Corona-Zeit nicht so einfach. Das ist erst wieder möglich seit 3 bis 4 Wochen, sage ich mal so, da wirklich auch reinzukommen, wenn man nicht angehörig ist zu jemandem. Und da hatte ich eine Situation in einem Haus, wo ich sehr viel schon gearbeitet habe. Da hat es gebrannt vor kurzem und dann musste ich den Flur wieder instand setzen. Und ich hätte das jetzt so machen können, wie es vorher war, wie ich es vorher gemacht habe, schon mal gemacht habe. Die Malerfirma war fertig und ich konnte loslegen. Aber ich habe gemerkt, das passt nicht mehr. Das ist ein paar Jahre, nicht sehr lange, aber es ist schon ein bisschen her. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, und zwar genau ohne vorher mich vorbereitet zu haben. Also ich stand in diesem Flur und habe dann gemerkt, nee, stopp, ich mache das jetzt nicht so, wie ich das vorher gemacht habe und auch nicht so, wie ich... Ich habe jetzt auch keinen Stress, also ich kann mir die Zeit dafür nehmen. Passiert sowieso nicht so viel zur Zeit. Das heißt, ich kann wirklich, habe jetzt interessanterweise, ne, wegen der Corona-Zeit, habe ich weniger zu tun erstmal im Moment. Zwar Anfragen, aber wenig zu tun, weil es ja eben diese Sicherheitsvorschriften gibt, sehr stark. Aber ich habe dadurch mehr Zeit, mich darauf einzulassen. Und das war nochmal spannender und habe mich da hingestellt und habe erstmal gar nichts gemacht und habe dann nur gespürt. Das ist für die Leute manchmal ein bisschen irritierend. Dann werde ich so gefragt, ob ich jemand suche oder ob ich etwas suche, obwohl ich meine Arbeitskleidung anhabe und man das sehen kann. Ne? So, und soll ich weiter? Oder
ja, gerne.
Noch eine Frage, okay. Und genau, und dann entsteht ein Bild. Also dann ist mir klar, nee, das mache ich nicht wie vorher. Da entsteht ein Bild, wie ich das möchte, was ich verändern möchte, was ich modifizieren möchte. Gott sei Dank habe ich in dem Haus freie Hand. Das heißt, da arbeite ich seit über 10 Jahren. Ne, die sind sehr zufrieden mit mir. Ich habe da sehr viele Räume schon gestaltet. Und das heißt, die vertrauen mir da. Ich musste das vorher nicht absprechen. So, das ist natürlich göttlich. Also so eine, ne, wenn du solche Kunden hast, die so zufrieden sind und genau. Und dann habe ich mir, also dann habe ich halt andere Formen gewählt. Ich habe eine Wandgestaltung gemacht. Die erst war sie sehr, sehr vertikal ausgerichtet vorher. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte was Horizontales. Und was Horizontales, wo auch eine Rundung drin vorkommt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das ein bisschen, ich muss das Ganze gefühlsmäßig ein bisschen anheben. Das ist ein Flur in einem dunklen Gebäudeteil, sage ich mal, und ich wollte, dass sich das Ganze ein bisschen anhebt, sozusagen. Und dann habe ich das dementsprechend umgesetzt. Also dann mache ich die Vorzeichnung und genau.
Und das heißt, du bist dann auch diejenige, die in diesem Flur steht und das tatsächlich macht?
Ja. Ja, aber natürlich nur begrenzt. Also ich mache keine Maler- und Lackierarbeiten. Da läuft vorher, ist eine Malerfirma, mit der ich zusammenarbeite. Die bereiten die Räume quasi vor und ich mache die künstlerischen Gestaltungen. Also ich gebe denen die Farben vor. Ich sage, je nachdem, was da gemacht werden soll, ich sage, der Boden wird so, die Wand wird so, die Wand wird so, ne? Die Decke wird so oder wie auch immer, die Türzargen, wenn die gestrichen werden müssen. Also alles, was in dem Raum an festen Bestandteilen farblich gestaltet werden muss, so als Basis für mich, das gebe ich auch vor. Und dann arbeite ich dazu.
Und wie ist denn das? Ich sag mal, stell mir jetzt mal so die normale Malerfirma vor, irgendwie sagen, ja, da kommt jetzt wieder diese Irre mit ihren Sachen, oder wie geht das? Also ich könnte mir das vorstellen, dass das möglicherweise so ist.
Nein, das ist nicht so. Im Gegenteil. Also ich habe bis heute das nur so erlebt, dass die sehr froh sind, dass ich ihnen das abnehme oder dass sie das sehr bereichernd finden. Also alle, auch im Klinikum habe ich schon viel gemacht und viel Feedback bekommen, ne, wenn ich dann gesagt habe, jetzt komme ich wieder mit meinen Sonderwünschen. Und dann sagen die eigentlich immer, nein, wir haben hier jeden Tag das Gleiche und wir machen jeden Tag banale Arbeiten, die zwar wichtig sind, ne, aber natürlich ist das für uns genauso. Das
Routine, sage ich mal.
Genau, die haben ihre Routine und dann grätsche ich da rein, sage ich mal. Mit Farben und mit Formen und mit Freude und mit Ideen.
Also das heißt, dass die nehmen das auf und setzen sich dann auch damit auseinander für sich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Wir waren jetzt gerade nochmal, also Stichwort Pflegeheime. Ne? Also du hast es gesagt, ja, es ist im Moment irgendwie natürlich schwierig. Möglicherweise wird es jetzt auch wieder schwierig in der Situation, wo wir jetzt gerade sind. Könntest du mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer kurz beschreiben, wie du die Situation in Pflegeheimen gerade wahrnimmst?
Sehr bedrückend. Weil da, wo ich gerade von erzählt habe, die haben eine wunderschöne Cafeteria, die haben wir letztes Jahr umgebaut und die wirklich, also mit einer Terrasse und allem, und alle waren ganz glücklich, dass sie sich in der Cafeteria treffen konnten. Das sollte auch so ein Stadtteiltreff werden, wo halt Menschen auch von außen reinkommen. Es hatte was sehr Lebendiges und jetzt plötzlich dürfen die dann nicht mehr sein, ne? Die dürfen sich nicht begegnen, vor allen Dingen nicht die Etagen untereinander. Ne? Also auf den Etagen müssen sie sich ja begegnen, weil die laufen ja rum, die Bewohnerinnen und Bewohner. Aber die dürfen sich nicht kreuz und quer begegnen und schon gar nicht mit fremden Menschen. Also das ist schon, da gibt es dann so Kabinen, oder gab es zu der Hochzeit, haben die richtige Kabinen gebaut, so wie im Gefängnis kam mir das vor, ne? Dass sie durch so eine Glaswand sich sehen konnten, die Angehörigen und die alten Menschen, wenn überhaupt. Und jetzt ist es so, dass wirklich eine Familie kann sich da treffen, aber die ganze Cafeteria liegt brach und die Menschen dürfen nur noch auf ihren Fluren hin und her gehen. Die Bewohner und Bewohnerinnen. Ich sage immer die Menschen, aber die wohnen da, die leben da. Und dann ist natürlich die Frage, ne, wie sieht das aus, wo die rumlaufen? Oder dann ist es ganz besonders wichtig, dass die Räume auch wohltuend gestaltet sind, was auch immer.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank, Gabriela, für deine Ausführung. Wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Heilungsfördernde Raumgestaltung ist unser Thema heute. Gabriela Wolf ist unser Gast und wir haben Gabriela eben zuletzt über die Situation in Pflegeheimen gesprochen, wie du das gerade erlebst und wahrnimmst. Und die Situation ist schwierig, ne? Also so, dass wir lesen das immer wieder. Du hast es jetzt auch nochmal bestätigt. Und du hast gesagt, dass das wohltuende Räume, wo sich die Menschen jetzt aufhalten, die wenig Besuch bekommen, die noch nicht mal mehr zwischen den Ebenen sozusagen innerhalb des Hauses unterwegs sein können, dass wohltuende Raumgestaltung wichtig ist. Was verstehst du unter wohltuenden Räumen?
Ist gut gefragt, weil was ich unter wohltuenden Räumen verstehe, ist natürlich was anderes, was du vielleicht unter wohltuenden Räumen verstehst. Ne? Also so, das ist schon dazu, muss ich schon dazu sagen. Mein Ansinnen ist heilungsfördernde Wand- und Raumgestaltung, die Heilungsförderung. Letztlich gibt es da natürlich auch Grenzen von meiner Möglichkeiten, weil Wahrnehmung von Dingen hängt in erster Linie von der eigenen Sicht aufs Leben zusammen ab. Mhm. Und das heißt, wenn ich einen Raum oder wenn ein Raum wohltuend gestaltet ist in meinen Augen und 98% der Nutzerinnen und Nutzer sehen das auch so, heißt, da gibt es 2%, die es nicht so sehen vielleicht. Vielleicht auch ein paar mehr, keine Ahnung. Ne? Also so, ich kann immer nur Räume so wohltuend gestalten, wie ich es wahrnehme und wie so ein, um halt wirklich so eine relative Bandbreite, sage ich mal, abzudecken. Ne? Das sind ja viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakteren, unterschiedlicher Herkunft. und Sozialisation, ne? Schmerz, also gesundheitlicher Hintergrund, ne? Haben sie Schmerzen oder nicht. Und es gibt aber so ein paar Paradigmen, die stehen fest. Ne? Es gibt so ein paar Dinge, die für die meisten Menschen gelten, sage ich mal. Das heißt, Farbe und Form wirkt auf eine bestimmte Art und Weise auf uns. Und das heißt, und zwar nicht nur auf der bewussten Ebene, sondern vor allen Dingen auf der unbewussten Ebene. Ne? Wir nehmen ja sehr wenig nur bewusst wahr, das sind ja irgendwie nur, glaube ich, 5%, beziehungsweise die Prozentzahl nicht im Kopf, und davon 80% immerhin übers Auge. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es gibt ein paar Paradigmen, ein paar feststehende Dinge. Und das heißt, so die natürlichen Lichtverhältnisse, Lichtstrahlen, die sind natürlich für uns alle gelten die. Also die Sonneneinstrahlung ist auf uns, finden wir warm und angenehm, die meisten. Ne? Also so, oder grüne Blätter, ne? Die Natur, das wirkt auf uns wohltuend und ausgleichend. Orangetöne, Rottöne, bei den Rottönen muss man vorsichtig sein, ne? Also je nachdem, was es für ein Rot ist, das gilt auch für alle anderen Farben, aber wirken auf uns warm, ne? Vermitteln erstmal in erster Linie Wärme. Und das heißt, wenn bestimmte wärmende Gestaltung oder Gestaltungselemente in einem Raum sind, das kann man auch durch, also viel passiert auch durch Licht, also selbst hier drin habt ihr ja diese gestaltete Wand da vor Kopf, und das tut gut, ne? Also das gibt eine gewisse Ruhe und eine gewisse Milde im Raum, als wenn das alles nur weiß wäre und dadurch zu technisch ist, weil wir bestehen ja quasi aus Farben, ne? Farben gehören zu unserem Dasein dazu, ob wir wollen oder nicht, und deswegen brauchen wir die auch.
Ich habe in dem Beitrag, der in der Stadtzeit erschienen ist, da gibt es so eine Sequenz, da ist die Rede davon, dass wir alle in einem Farbkontext aufwachsen, ja, und dass wir alle auch eine individuelle Geschichte mit Farben haben. Also das heißt, wenn du jetzt für viele Menschen gestaltest, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, das machst du ja auch, also Aufenthaltsbereiche beispielsweise also Gesundheitseinrichtung, wo eben da ist ein Kommen und Gehen und so weiter, ne? Und wo ja ganz viele Menschen da sind, ne? Und dann, klar, das verstehe ich so, dass du da möglichst viel von dem, was vielleicht allgemeingültig ist, in Anführungszeichen umsetzen kannst. Das kann aber für eine Farbgestaltung bei jemandem zu Hause ganz anders aussehen. Verstehe ich das richtig?
Ja, unbedingt. Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, sage ich mal. Weil es eben, zu Hause, wenn ich das bei dir zu Hause machen würde, sagen wir mal, ne, dann hast du ganz andere Bedürfnisse, obwohl du die gleichen Grundbedürfnisse auch hast. Aber dadurch, dass du dein Leben, den Umgang mit deinem Leben ja bewusst wählst, gehst du ja schon, bewegst du dich ja an Orten, die dir gut tun, oder du gestaltest deine Räume so, wie du willst. Ne? Du hast Einfluss drauf. Während in dem Moment, wo ich in so einen Aufenthaltsraum muss, oder in den Eingangsbereich, habe ich da keinen Einfluss drauf. Also im Gesundheitswesen, bleiben wir mal beim Gesundheitswesen, ne? Habe ich da keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn der nicht gestaltet ist, dann wird es schwierig. Ne? Dann fühle ich mich nicht abgeholt. Erstmal fiel mir sofort ein, als du die Frage eben formuliert hast, poppte so bei mir auf, wichtig ist das überhaupt, deutlich ist, dass sich da jemand Mühe gegeben hat. Dass das wirklich rüberkommt, hier wurde gestaltet. Dann kann man immer noch gucken, gefällt das oder gefällt das nicht. Aber wichtig ist eben, wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle wertgeschätzt. Jeder Mensch braucht eine gewisse Wertschätzung, auch von außen, auch wenn wir uns die eigentlich selber auch erarbeiten müssen oder erkennen müssen. Es ist trotzdem wichtig, die auch im Außen zu erkennen. Und wenn ich in einen wohlgestalteten Raum komme, und dann fühle ich mich auch wertgeschätzt.
finde ich einen ganz interessanten Aspekt, ne? Also wir waren neulich, also in der Stadtzeitausgabe 101, die wir jetzt schon gerade vorbereiten, da wird es eine Geschichte geben, also im Bereich der Architektur, da geht es um eine Gestaltung in der Waldorfschule. Und ich habe so für mich festgestellt, also wir sind mit unserem Team sind wir dort gewesen, also Kollegin und ich, und haben uns die Räumlichkeiten angeschaut oder zeigen lassen. Da ist jetzt, also der Saal ist neu gemacht worden, umgestaltet worden, auch dann eben entsprechend mit Farbe. Und wir haben dann nochmal so verschiedene Gebäude einfach angeguckt. Und da fällt sofort auf, wenn man sich dort bewegt, dass es unterschiedliche Farbwelten gibt, aber dass da einfach das, was du eben gerade beschrieben hast, da hat sich jemand Mühe gegeben, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber da ist was passiert. Das ist tatsächlich so.
Ja. Gerade die anthroposophische Welt, sage ich mal, ist da sehr, sehr sorgsam mit. Die machen schöne Sachen, auf jeden Fall. Also die beschäftigen sich ja mit dem Mensch, ne? Und mit den Bedürfnissen des Menschen, das ist ja deren Ansatz. Und nicht da was drauf zu propfen, sondern zu eben den Zusammenhang zu sehen.
Was ja auch, sage ich mal, im Gesundheitswesen genauso sein sollte. Ne? Also genau. Gut, bei uns heißt es ja Krankenhaus, ne? Genau. Und nicht Gesundheitshaus. Also von oder der Terminologie. Ja, von der Terminologie her. Ja, und das heißt, du bringst ja dann deine Farbgestaltung und die Impulse dafür, bringst du ja auch an solche Orte. Und es gibt ja auch eine Offenheit dafür. Ne? Also du arbeitest ja hier auch im Klinikum beispielsweise, ne? Also wo Raumgestaltung gemacht werden und wie treten die, also mit welchen Anforderungen treten diese Kunden an dich heran? Sagen die, ja, wir haben jetzt hier vielleicht neu gebaut, ja, und dann stelle ich mir auch so die Frage, ja, Architektur, was hat das eigentlich damit zu tun? Oder ist der Architekt eigentlich fertig, wenn er die Hülle erstellt hat, ne? Also so, und kommst du dann ins Spiel?
Ganz genau. Es ist leider oft so immer noch, dass das Geld eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das heißt, es kommt darauf an, wie viel finanziellen Spielraum haben die Architekten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es in der Architektur natürlich, wie du gesagt hast, die stellen die Hülle hin. Die sind, ich empfinde Architektur oft auch als bildhauerisch. Ne, also die erschaffen Räume und für die ist erstmal die Skulptur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, an sich wichtig. Mit den Farben haben die gar nicht so viel im Sinn. Es gibt natürlich auch Architekten, Architektinnen, die das machen. Es gibt gerade jetzt auch wieder einen Zusammenschluss, das Health and Architecture, das an der Berliner Uni. Ist eine Architektin, die ja ganz spannendes Netzwerk geknüpft hat. Und die selber aber, die habe ich jetzt selber gerade gehört in einem Podcast, fand ich sehr interessant, die selbst auch sagt, also das ist noch Pionierarbeit, weil noch nicht ganz noch das Bewusstsein dafür, wie wichtig Gestaltung oder Wohlgestaltung für uns Menschen eigentlich ist, ist immer noch nicht durchgedrungen. Dass das ganz eng verknüpft ist mit Heilung. Das Wohlgefühl ist schon der erste Schritt zur Heilung. Ja, da muss ich nicht in den OP. Noch nicht. Also so, das ist, ne, wenn ich eine gute Stimmung habe, wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle und gut aufgehoben fühle, sicher fühle und Zugehörigkeitsgefühl habe, all diese Dinge, ne, dann wirkt das ja schon auf meinen Körper an.
Also du hast es in dem Beitrag, über den wir vorhin zitiert haben, da steht so was drin, über Emotion geschieht Heilung. Ja, also das ist das, was du gerade ansprichst. Also und jetzt nur mal, um zurückzukommen auf die Farbe. Die Farbe, ja, ruft Emotionen in uns hervor, idealerweise natürlich positiv bei den Gestaltungen, die du machst, um eben diese heilungsfördernden Aspekte einzubauen sozusagen. Ne? Und so verstehe ich das, ne? Also dass da der Zusammenhang ist. Bist du schon mal damit konfrontiert worden, dass du sagst, ja, sie können uns ja viel erzählen, aber das ist doch wissenschaftlich alles nicht messbar? Wir leben ja in so einer Welt, wo, also gerade jetzt zum Beispiel, ne, also aktuell, ne, auch in diesen Debatten um die Pandemie und wie kriegen wir das halt in den Griff, ne, ist ja hat man manchmal so den Eindruck, dass die Wissenschaft die neue Religion ist, ne? Also so für viele, also für uns rational geprägte Menschen, ne? Und ist das schon mal irgendwie passiert? Weil es ist ja tatsächlich so, dass das nicht, das sind ja keine Parameter, die man wirklich irgendwie in dem Sinne messen kann.
Doch, es gibt dazu schon wissenschaftliche Untersuchungen. Und es ist auch gerade jetzt erst wieder eine neue Studie rausgekommen. Das wird schon beobachtet. Und das auch seit einigen Jahren, aber es geht sehr schleppend. Also es geht sehr träge voran. Also so will ich mal sagen, weil das natürlich noch nicht im einzelnen Mensch angekommen ist. Ne? Also wie viele von den Entscheidern wissen denn, haben selbst denn erfahren, dass es wichtig ist für sie? Also ich glaube, das hat ganz viel auch mit Empathie zu tun. Verstehe ich einen Zusammenhang, weil ich empathisch bin und weil ich eben das selbst auch so erfahren habe, weil es mir selber vielleicht mal schlecht ging und ich selber im Krankenhaus war. Und da in der Aufwachstation lag die für mich eher dramatisch wirkte. Ne, weil die ganzen Geräte da nur sind.
Ja, klinisch.
Und durch diese ganzen Geräte war auch traumatisch. Das macht doch Angst. Also was, mir macht das Angst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber ne, und wenn ich da dann irgendwo einen Haltepunkt habe, wo ich mich dran festhalten, ist jetzt das falsche Wort, wo ich mich
orientieren, würde ich sagen. Ja, also so ein, das, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich komme aus, ich wache aus einer Narkose auf, es ist ja nicht sichergestellt, dass jemand bei mir ist.
Genau.
Also weil gerade in der Situation jetzt, also so, wo man sagt, okay, setz die Angehörigen dazu, das kann ja im Moment nicht unbedingt gewährleistet werden, weil die natürlich gucken müssen, dass in ihrem System da nicht noch irgendwelche Einträge sind von Viren und so weiter. So, und dann liege ich da alleine auf der Aufwachstation. Ja, und habe dann vielleicht, oder so eine Art Fixpunkt, ne, wo ich mich orientiere. Also Orientierung ist was mir so einfällt dazu.
Ja. Wozu übrigens auch die Akustik dazu gehört. Ne? Also wenn ich akustisch, wenn dann diese Geräte piepen und schnarren und was weiß ich, habe schon auch schon auf diversen Stationen auch schon gearbeitet. Das ist schon, also wenn, vielleicht kann ich die Augen gar nicht öffnen oder vielleicht bin ich immer noch so im Halbwach. Stadium, sage ich mal. Wenn ich dann aber angenehme Klänge habe zum Beispiel, ist es auch. Also ich will das gar nicht mal nur auf die Augen beziehen. Ne? Das ist ganz wichtig. So.
Okay, bis hierher nochmal ganz herzlichen Dank an Gabriela Wolf. Wir machen nochmal eine kurze Pause und hören uns dann wieder im Stadtlabor. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Stadtlabor. Heilungsfördernde Raumgestaltung ist unser Thema heute. Gabriela Wolf ist zu Gast. Und Gabriela, wir haben uns jetzt schon von verschiedenen Punkten, sage ich mal, angenähert. Das Thema ist riesengroß, ja, merken wir hier. Und ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, warum beeinflussen uns diese Farbwelten so massiv als Menschen? Die uns umgeben, die auf uns wirken, die da draußen sind. Du hast ja gesagt, dass wir ganz viel eben unterbewusst wahrnehmen. Dazu gibt es ja auch Forschung, ne, auch dazu. Und warum ist das tatsächlich so massiv aus deiner Erfahrung, dass uns diese Farben da draußen und da drinnen so beeinflussen?
Draußen und da drinnen. Weil wir Licht brauchen und Licht besteht aus Farbe. Ja, uns umgeben permanent elektromagnetische Felder, die wirken auf uns. Licht ist ja aufgefächert in Wellenlängen und diese Wellenlängen teilen sich eben über Farben mit. Nur so nehmen wir Farben wahr, indem es kombiniert ist mit dem, oder indem es aus dem Licht entsteht. Sie, besser gesagt. Und das ist so das eine auf der physikalischen Ebene, ne, dass wir, ne, alles ist Schwingung, egal eben wie gesagt, ob das die Akustik ist, ne, oder eben auch die Farben, das was wir sehen, sehend wahrnehmen, wenn wir es dann bewusst wahrnehmen. Und das andere ist, oder gerade dadurch auch, kommt es drauf an, wie hat sich unser, wo sind wir geboren, in welchem Land, in welcher Gegend und also in welchem Farbkontext, was wir vorhin hatten, in welchem Farbkontext sind wir überhaupt, hat unsere Sozialisation stattgefunden. Das heißt, sind wir im ländlichen Bereich groß geworden oder im städtischen? Und wenn im ländlichen, was war da vorwiegend präsent? Ne? Wurde da eher Raps angebaut oder wurde da eher Kohl angebaut oder gar nichts? Ne? Also ist es eher nur Wiesen oder ist es im Wald oder eben bin ich in einem Industriegebiet groß geworden? Was waren da für Farben im Vordergrund, also mit denen ich permanent konfrontiert bin oder welche haben mir da auch gefehlt vielleicht? Das ist so das eine oder das andere, das zweite besser gesagt. Und dann kommt auch noch dazu, was haben wir selber für ein Temperament? Also jemand, der so impulsiv ist, geht mit Farben auch ganz anders um. Das heißt, der reagiert auf Rot. Es gibt Menschen, die brauchen rote Gardinen, weil sie dann erst aufwachen sozusagen, weil sie dann aktiviert, was in ihnen aktiviert wird. Und es gibt Menschen, die stresst das. Also jetzt um das Rot mal zu nehmen, weil das ist uns allen präsent, ne? Das Blut ist rot und dadurch hat es eine Warnwirkung auf uns. Aber auch die Liebe wird durch, ne? Das Blut ist ja unser Lebenssaft und wir kriegen Herzklopfen, wenn wir verliebt sind. Ne? Die Liebe wird ja assoziiert mit Rot und dadurch hat Rot so eine starke Wirkung auf uns, ne? Gerade auch diese Warnsituation oder Warnwirkung, ne? Warum die Feuerwehr, das Rote Kreuz, also warum das alles rot ist, die Feuermelder, ne, das springt uns quasi an. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es auf alle Fälle so, ich bin ein Rottyp auch, da, ne, kommen so Typen auch. Ich springe immer auf rote Dinge an, das ist ganz interessant. So, das zieht sich irgendwie durch mein Leben, rot oder rötlich, alle möglichen Nuancen. Und genau, und dann kommt es eben darauf an, was habe ich für ein Temperament, bin ich... Und dementsprechend brauche ich vielleicht auch was Beruhigendes, ne, um mich rum. Ich habe früher viel mit Jugendlichen gearbeitet und habe die dann ganz gerne auch gefragt, was ist denn eure Lieblingsfarbe? Und bei den Jungs war es meistens blau. Ne? Und das war ganz interessant, weil blau verkörpert Ruhe, das ist der blaue Himmel, sage ich mal so. Alles, was in der Natur blau ist, ist größtenteils beruhigend. Das Wasser spiegelt den Himmel, wenn gutes Wetter ist natürlich. Ne? Aber alles, was so bläulich wirkt, wirkt grenzenlos und von daher beruhigend. So. Darf aber auch wiederum nicht zu viel sein davon. Also wenn was überwiegt, dann ist es wieder wie mit allem anderen auch. Dann sind wir überreizt damit, dann brauchen wir einen Ausgleich. So, aber Tatsache ist, dass wir beheimatet sind in den Farbwelten, wie du es genannt hast, in den Farbkontext, in den Farbzusammenhängen, in denen wir groß geworden sind, in denen wir unsere Kindheit verlebt haben, weil da die meisten Emotionen mit verbunden sind.
Ist es dann möglich, sage ich mal, wenn sich im Verlauf seines Erwachsenwerdens oder seines Erwachsenenlebens auch, ja, umzuorientieren oder wenn jetzt, also du hast ja vorhin auch durchaus von Defiziten gesprochen, also wenn da möglicherweise auch etwas gefehlt hat, sagen wir mal in Anführungszeichen, in der farblichen Versorgung, ja, ist es dann möglich, sich dann also dem anders nochmal anzunähern? Also ich glaube, das ist das muss dann ein sehr bewusster Prozess sein, wenn man das tut, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, machen die meisten von uns, mich eingeschlossen, sich keine Gedanken darüber, warum ist das jetzt so für mich oder warum hat das möglicherweise eine solche Wirkung auf mich?
Genau. Ja, ja, das heißt schon, das hat schon was mit der Bewusstwerdung meiner selbst zu tun. Das ist wie, wenn man irgendwie eine Beschwerde hat, eine körperliche Beschwerde über mehrere Jahre und weiß nie, was es ist. Ne? Weil man sich, muss mich schon intensiv drum kümmern, muss beobachten, wann geht es mir denn womit gut. Also wenn wenn ich nicht weiß, dass ich eben einen Mangel habe an zum Beispiel einer Farbe, dann kann ich da auch nicht gegensteuern. Klar. Und du hast mich gefragt, ob man das kann. Eben, ich glaube, in dem Moment, wenn man es rausfindet, ja. Also so, entweder man hat Glück und es findet sich von selbst. So, es begegnet einem. Ne? Dann hat vielleicht auch eine gute Intuition und sucht sich das von selbst. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema auch. Ne? Wenn man sich vertraut und wenn man der Intuition folgt, so generell im Leben, dann findet sich schon das, was passt. Nämlich da, wo ich mich wohlfühle, wenn ich gut mit mir im Kontakt bin.
Und kann man sagen, dass es so, also grundsätzlich ist es natürlich alles, wir haben das ja gehört jetzt, es ist alles sehr hochgradig individuell. Ja? Haben wir als Menschen erstmal generell so ein Grundgefühl zu Farbe, ein positives Grundgefühl, dass wir wissen, was tut uns gut oder was tut uns weniger gut, oder erarbeiten wir uns das mit der Zeit?
Das ist auch eine Frage der Bewusstheit, wie gesagt. Also, oder der... Also ich glaube schon, dass... Also ich denke, dass wir schon wissen, was uns gut tut, aber ob es uns bewusst ist, ist die Frage. Hm? Also meistens ist es ja... Meistens, nicht immer, aber oftmals ist es ja so, dass die Frauen sich mehr damit beschäftigen als die Männer zum Beispiel. Ne, dass Frauen das die Wohnung, die Räume schön gestalten. Ne? Die Männer haben dann ihren Anteil, indem sie vielleicht was bauen dafür oder da mitziehen oder wie auch immer. Aber ne, Frauen haben ja oftmals, nicht immer und nicht alle, auf gar keinen Fall, ne, aber eher so einen emotionalen Bezug dazu. Ne? Oder Raum, oder haben die Möglichkeit, schaffen sich diesen Raum. Ne? Weil sie den auch gelebt,
erlebt. Vielleicht so bei der Evolutionsgeschichte, ne? Also so bis genau. Dahin, also so, wenn man, also jetzt mal ganz profan, ja, wir mussten Mammuts jagen und irgendwer musste die Höhle schön machen jetzt, also ja. Ne? Und ja. auch da, das ist ja auch etwas, die haben ja teilweise angefangen, Malereien zu machen in den Höhlen und haben ja sich auch ausgedrückt und künstlerisch betätigt, ne?
Ja, natürlich immer schon. Also wir sind hier nicht irgendwie weiter als, ne? Also ich glaube, fast wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns zurückentwickeln, weil, also ich glaube, dass die Menschen in früheren Lebenszeiten, sag ich mal, dass die viel enger verbunden waren, weil sie mehr mit der Natur verbunden waren, ja, mit dem, mit sich, mit ihren Bedürfnissen und im äußeren Kontext auch.
Ja. Ja. Okay, bis hierher nochmal ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute: heilungsfördernde Raumgestaltung. Gabriela Wolf ist bei uns zu Gast, die sich schon sehr, sehr lange mit Farbgestaltung in vielen Kontexten, darunter Pflege und Krankenhäuser, beschäftigt. Und es gibt ein besonderes Thema, Gabriela, was du auch bewegst und was dich bewegt. Das sind Deckenbilder. Ja, für bettlägerige Personen. Wie bist du darauf gekommen, solche Bilder zu machen? Wir haben ja eben über Wand und Raum gesprochen, ne? Und das ist ja jetzt einfach eine andere Situation. Also du arbeitest für Menschen, die selber für sich ja nicht mehr in der Lage sind, sich zu bewegen und ja und so weiter. Und wo kam dieser Impuls her?
Genau daher. Es war so, dass ich immer die Flure und die repräsentativen Räume gestalten durfte. Und die Kehrseite davon ist, wenn ich da auf den Fluren oder wenn ich da in den Räumen war, dann hört man ganz oft die Menschen rufen, die in den Betten liegen. Die rufen dann nämlich Hilfe oder Hallo. Weil, nicht weil ihnen irgendwas getan wird, sondern weil sie Kontakt brauchen. Ne, weil die einfach aus ihren Betten nicht raus dürfen oder raus können. Und da liegen und natürlich die Pflege völlig überfordert ist, damit da sich ständig drum zu kümmern. Und auch die Angehörigen sind damit überfordert. Ne? Viele sind zwar, kommen zwar häufig, es gibt auch vereinzelt Angehörige, die den ganzen Tag da sind, aber das ist ja wirklich sehr, sehr selten. Er geht ja zurück. Und wer selber das schon zu Hause erlebt hat, auch also, ne, also zu Hause im häuslichen Bereich gibt es das natürlich auch, weiß, wie anstrengend oder wie was das auch für eine hohe Anforderung ist, wenn da ein Mensch liegt und der und man einfach weiß, der guckt jetzt nur unter diese weiße Decke. Vielleicht kann man eben Fernseher, vielleicht kann man einen Fernseher anmachen, aber das will man ja auch nicht immer. Also diese Wirkung ist ja auch nicht unbedingt von Vorteil teilweise, also was da aus dem Fernseher gespült wird. Ne? Also wer stellt das Programm ein?
Ich müsste den ja theoretisch unter die Decke hängen. Also,
und wer will das schon? Ne? Also so, ich habe das zwar mal gemacht, ich war mal bei einer Zahnärztin, habe mir so einen Film angeguckt, während sie mich behandelt hat, aber ich fand das nicht so schön, wie wenn ich ein Bild habe, wo ich die Orientierung drin finde. Also so wie mir war das dann wieder zu aufregend oder zu viel letztlich. Und auch gerade auch die, also viele Bettlerige sind ja auch schon alt, ne, und kriegen gar nicht mehr den, wenn das so schnelle Bilder sind, dann kriegen die den Kontext gar nicht mehr hin und dann gucken die einfach nur auf diese schnellen Bilder. Während, du hast ja gefragt, wie ich drauf gekommen bin, genau. Und das war dann einfach, dass ich gedacht habe, ich muss da was tun. Und dann hatte ich einen sehr wachen und sehr offenen Einrichtungsleiter, mit dem ich darüber auch gesprochen habe und der da quasi zur gleichen Zeit auch drüber nachgedacht hat, was er da machen kann. Und wir haben eben zusammen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, etliche Jahre her, das sind 12, 13 Jahre, ne, dass wir da so die ersten Deckenbilder entwickelt haben, erstmal mit so gespannten Stoffen, wobei ich genau noch erklären möchte, mit Deckenbildern meine ich keine bemalten Decken. Das ist auch schön, aber das gehört eher in Gastronomie oder in Hotelbereich. Weil das ist was ja permanent da ist. Während im Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen ist es so, dass die Betten ja ständig gewechselt werden, beziehungsweise eine große Fluktuation herrscht. Ja, also, dass da jemand eben entlassen wird als geheilt oder aber das Leben verlässt oder wie auch immer. Und deswegen geht es mir um mobile Deckenbilder. Also ich habe ein spezielles System dafür entwickelt über die Jahre, was eben auch den Sicherheitsvorstellungen, den Hygienevorschriften entspricht und den Brandschutzauflagen und so weiter, wo man die Motive austauschen kann und kann dann wirklich individuell sagen, was entweder mit den Angehörigen, oder mit den Bettlägigen selbst, wenn ich Glück habe, ne, kann ich mit denen noch sprechen und die suchen sich das aus. Also das habe ich auch schon, das ist ganz schön, also weil da kann ich auch immer rückfragen dann und gefällt es ihnen denn noch? Ne? Und dann sagen die, ja, ganz, ganz schön, also bis heute.
Und theoretisch könnte ich auch in der Situation nochmal ein anderes Bild mir wünschen oder Bild bekommen.
Ja, genau. Also man kann die für zu Hause, man kann die auch mieten oder leasen oder wie auch immer, dann werden die ausgetauscht. Oder ich habe eine Einrichtung, die hat sehr viele, die hat fast 20, ich glaube über 20 Stück und die rotieren. Da guckt der Sozialdienst dann, was wird da benötigt, ne? Wie lange hängen die und was ist das für ein Mensch, der da liegt und welches Bild können wir da jetzt am besten platzieren. Also die verändern das dann.
Und es gibt noch ein Stichwort, also wir bewegen uns schon jetzt langsam auf die Zielgerade zu, aber das finde ich auch sehr, sehr wichtig, was ich auf deiner Webseite gelesen habe. Abschiedsplätze zur würdevollen Kommunikation von Sterbefällen in Pflegeeinrichtungen. Also auch das kann und darf begleitet werden in dieser Form, so wie du das anbietest.
Auf jeden Fall, das muss begleitet werden. Weil in den Pflegeheimen gibt es ja so eine Art Lebensgemeinschaft, die diese Menschen bilden, ne? Die Bewohner und Bewohnerinnen untereinander. Und dann ist plötzlich jemand weg. Ne? Und die haben gar keine Möglichkeit gehabt, sich dann nochmal zu verabschieden, weil sie das gar nicht mitbekommen haben, weil es so schnell ging oder wie auch immer, oder sie nicht reingetraut haben. Und dann verwende ich teilweise auch das gleiche System, das gleiche Bildersystem. Das ist sehr flexibel, ne? Da kann ich alle möglichen Größen, das liegt in meiner Hand. was für Formate ich da wähle und so weiter. Und die kann ich halt dann eben zum Beispiel auch dafür einsetzen. Genauso wie eine Wandgestaltung eben so von Hand auch, ne, malerisch passieren kann. So geht es eben auch mit sowas, dass man das Motiv auswechseln kann, man kann die hinterleuchten und so weiter, damit die Menschen einen Ort, damit die Mitbewohnerinnen einen Ort haben, wo sie hingehen können und können nochmal in Stille gehen mit den Verstorbenen. Und gerade jetzt, ne? Also das ist auch nochmal so, weil manche eben auch mit den Deckenbildern, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ne? Die Menschen sind einfach einsam und brauchen dann wenigstens eine, sage ich mal, eine visuelle Versorgung, wie auch immer man das finden mag. Aber ich finde das wichtig, ne? Dass es einfach einen Trost gibt. Wir brauchen alle Trost. Wir haben alle viel Trauer in uns. Und verschiedene Art. Und die braucht ihren Platz. Trauer ist überhaupt was ganz Wichtiges, was in unserer Gesellschaft viel zu wenig beachtet wird, finde ich. Und viel zu viel weggeredet wird, wenn es überhaupt.
Es wird ja eher Thema. Nicht genau. Darüber geredet. Ja, genau. Also wir haben in unserem Magazin auch schon zweimal einen Schwerpunkt dazu gemacht, ne, und so, und einfach um uns dem Thema anzunähern, ne, und das nochmal sozusagen, um nochmal den Bogen zu schlagen, da halt auch mit Farbe zu spielen, in Anführungszeichen, ist dann natürlich auch nochmal ein Aspekt. Ne?
Also ja, weggeredet insofern, dass man vielleicht sagt, ach, das ist ja dann. Es ist aber permanent. Mhm. Also viele sagen, ja, das können wir dann immer. Wenn wir sterben oder wenn, ne, also so, aber es wird ja permanent. Trauer und Abschied haben wir jeden Tag.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank, Gabriela. Noch vielleicht zum Schluss, wer von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mehr wissen möchte oder sich anders mit dem Thema auseinandersetzen möchte, da einzusteigen in einen Prozess der Bewusstwerdung, wie auch immer, was macht der?
Kann mich kontakten. Natürlich habe ich eine Webseite. Das entsteht auch gerade eine neue, aber die aktuelle, also die jetzt auch erstmal noch läuft, ist entweder gabriela.wolf.de in einem, ohne Punkt, oder farbe-raum-wirkung.de. Auf den beiden Seiten kann man sich orientieren, also informieren erstmal, mich kontakten oder mich auch gerne anrufen oder anmailen. Und einfach mal ein Gespräch mit mir führen. Also ich muss nicht gleich ein komplettes Farbkonzept verkaufen, aber ich bin sehr gerne sehr offen für Fragen dazu oder wenn jemand einfach nur Hilfe braucht auch. Ne? Und natürlich auch gerne, wenn jemand Räume gestalten möchte oder Gestalt bekommen möchte, dann ja, bin ich da sehr froh drum.
Okay, dann bis hierher ganz herzlichen Dank an dich für deine Ausführungen und das ist ein großes Thema, wie wir gemerkt haben und vielleicht haben wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit, das zu vertiefen. Vielen Dank fürs Dasein, gute Nacht an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, danke Klaus.